Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
Wie geht's dem Jazz in Deutschland? Das hat der neue Jazzbericht der Bundeskonferenz Jazz gefragt. Das ist die Interessensvertretung der Jazzszene in Deutschland. Heute wird dieser Bericht vorgestellt. Welche Rolle spielt Jazzmusik heute und was macht auch modernen Jazz aus? Darum soll's jetzt gehen. Jazz und vor allem moderner Jazz kann zum Beispiel auch so klingen. Das war Musik von der Jazzmusikerin Ghana Griniva. Und wir haben Ghana Griniva jetzt in der Leitung. Wir erreichen sie in Großbritannien in einer, habe ich mir sagen lassen, kurzen Pause nach ihrer Tour. Schönen guten Morgen, Frau Griniva.
Guten Morgen.
Frau Griniva, wissen Sie noch, was damals Ihre erste Begegnung mit dem Jazz war? Was das für Sie, welche Veranlassung Sie hatten, sich mit Jazz tiefergründiger zu beschäftigen?
Ja, ich erinnere mich sehr gut daran. Ich komme eigentlich aus einem klassischen Haushalt und habe damals Philosophie in Leipzig studiert und habe zum ersten Mal Ella Fitzgerald gehört, wie sie One of Those Things gesungen hat. Und sowas habe ich bis dahin noch nie gehört. Und ich fand es großartig, wie man mit der Stimme als Sängerin so in die Musik sein kann und nicht sowieso sehr kontrollierte Melodie drüber fliege sozusagen. Und das war mein Einstieg in die Welt der Improvisation und der Jazzgeschichte.
Sie verbinden den Jazz ja auch mit anderen Elementen, mit zum Beispiel, wie wir gerade gehört haben, auch ukrainischer Musik. Wie geht das bei Ihnen zusammen? Wie verbinden Sie diese beiden Richtungen in Ihrer Musik?
Ja, das mache ich schon seit ungefähr 10 Jahren und damals hatte ich sehr viel über die Jazz-Tradition und die Jazz-Geschichte gelernt und habe sehr viele Jazz-Standards gelernt. Das ist irgendwie dieses Kanon der Stücke, die man lernt, die man viel hört, Aufnahmen von den großen Jazzmeistern hört. Und irgendwie hatte ich das Gefühl, dass diese Musik sich sehr stark auf die afroamerikanische Folklore bezieht. Und irgendwie fand ich das auch toll und sehr spannend und wusste aber, dass ich meinen eigenen Zugang brauche für diese Welt der Improvisation und habe dann angefangen, eben die ukrainischen Folklorestücke so ein bisschen wie die Jazz-Standards handzuhaben, wo ich die Melodie genommen habe und mir dazu dann Harmonien ausgesucht habe oder überlegt habe und Arrangements, verschiedene Rhythmen. Und aus dieser Mischung von Folklore und Jazz in einem akustischen Jazz-Quintett sind dann auch andere Dinge entstanden, wie das, was wir eben gehört haben, mein Soloalbum, wo es auch elektronische Einflüsse gibt und Beats und Synthesizer und so etwas anderes ein bisschen.
Jazz hat ja eben diesen Mythos auch als Handmade, ne? Und Sie arbeiten offenbar ja auch viel elektronisch. Ist das jetzt einfach eine Weiterentwicklung, sowas wie der logische nächste Schritt?
Ich glaube, das ist beides. Also ich habe eben diese zwei Projekte, die beide Ghana heißen. Es gibt einmal das Ghana Ensemble und einmal Ghana Solo. Und das Ensemble ist mehr in der, vielleicht irgendwie in dem traditionellen Verständnis des Jazz verankert, wo es alles, was es zu hören gibt, das ist passiert alles live. Jede Note wird live auf der Bühne gespielt. Und das Solo ist mehr in die elektronische Richtung gegangen, wo vieles live passiert. Ich loope sehr viel mit meiner Stimme, dass ich eben live Sachen aufnehme auf der Bühne, sie wieder abspiele, sie verarbeite, an- und ausmache, improvisiere mit der Stimme. Aber es gibt eben auch Dinge wie Beats oder Samples, die vorproduziert sind. Und die kann ich dann auf der Bühne unterschiedlich abspielen. Es ist nicht so, dass ich am Anfang einen Knopf drücke und am Ende des Konzerts den ausmache. Aber es passiert eben nicht wirklich genau alles live. Und es passiert aber in meinem künstlerischen Ausdruck, gibt es beides gleichzeitig. Deswegen würde ich für mich persönlich nicht sagen, dass das wie so eine Weiterentwicklung ist. Es passiert parallel, würde ich sagen, für mich.
Wir sprechen ja unter anderem, weil es diesen neuen Jazzbericht gibt über den Stand des Jazz in Deutschland. Da geht es auch viel um Geld und um Förderung.
Ja.
Gibt es da genug Förderung? Gibt es genug Proberäume, Auftrittsmöglichkeiten, Unterstützung für Jazzmusikerinnen und Musiker in Deutschland?
Ich glaube, es braucht ein Überdenken davon, wie, also ich meine, wie es in dem Bericht zu lesen gibt, ist in den letzten 20 Jahren unglaublich viel passiert. Also in den letzten 15, 10 Jahren ist unglaublich viel an Fördermöglichkeiten für KünstlerInnen, für Jazz-Spielstätten, Festivals dazugekommen. Aber trotzdem ist es immer noch so, dass die Lebensrealität der MusikerInnen relativ prekär ist, wie man auch in dem Bericht liest, was die Absicherung angeht und auch die Vorsorge. Also die Mindestempfehlung von 675 Euro pro Konzert, die es bräuchte, damit die Lebenssituation einigermaßen abgesichert wäre für die MusikerInnen, dass man auch in die Altersvorsorge investieren könnte, das ist relativ weit entfernt davon, was man verhandeln kann, was aber auch sehr viel damit zusammenhängt, dass die Förderungen so ausgelegt sind, dass die relativ weit weg entfernt sind eben von dieser Zahl. Das heißt, es ist irgendwie so ein bisschen beides, dass es gibt Förderung, aber sie ist von der Lebensrealität der MusikerInnen relativ weit weg entfernt, was die Zahlen angeht. Und dann ist es auch noch eine Frage der Langfristigkeit. Die Förderungen sind relativ kurzfristig und geben nicht genug Planungssicherheit für die Spielstätten, die sehr, sehr wichtig sind für die Arbeitswelt der MusikerInnen. Und das sind also das beides zusammen macht einige Dinge ein bisschen schwierig.
Die Bundeskonferenz Jazz stellt heute ihren neuen Jahresbericht vor. Über den Bericht und über Jazz im Jahr 2024 haben wir mit der Musikerin Gana Grinewa gesprochen hier im Deutschlandfunk Kultur. Vielen Dank.
Danke für die Einladung.